Ausgabe 85 bereits des Science-Busters Podcasts und heute kommen wir endlich zu den substanziellen Fragen. Wie gut ist die Klimakrise für unsere Leber? Und noch, das hätte sich das Jahrhundert-Hochwasser vor ein paar Jahrhunderten auch nicht gedacht, dass es irgendwann einmal fast jede Woche Dienst hat. Und wenn der österreichische Bundeskanzler sagt, die Straßen der Zukunft sind auch für die Autos der Zukunft, dann hat er ausnahmsweise mal tatsächlich recht, was ziemlich überraschend ist angesichts des Hollers, den er und seine Parteikollegen und Kolleginnen normalerweise von sich geben, wenn es um die Klimakrise und Klimaschutz geht. Denn jetzt, wo mindestens monatlich irgendwo Autos von Sturzbächen durch Ortskerne und Innenstädte geschwemmt werden und die Straßen abbrechen oder unter Muren verschwinden oder Gerölllawinen, da wird man natürlich Straßen der Zukunft brauchen und Autos der Zukunft, denn die Straßen der Gegenwart und die Autos der Gegenwart sind ja weg. Auch dank der vorausschauenden Politik solcher Parteien, nicht nur in Österreich, die sich im Wesentlichen darin versuchen, sich gegenseitig in Ausländerfeindlichkeit zu überbieten, in Klientelpolitik für Wohlhabende, sich nach einem Überwachungs- und Polizeistaat sehnen und dass Korruption bitte straffrei bleiben möge, zumindest wenn man die Delinquenten persönlich kennt. Aber wenn es um Klimaschutz geht und Verteilungsgerechtigkeit, da versagen solche Parteien leider fast völlig. Überraschend ist es nicht, denn besonders raffiniert wird diese Art von Politik seit Jahren nicht mehr weder am anderen Ende der Welt, noch in unseren Nachbarländern, noch bei uns, aber doch erstaunlich, dass noch immer viele Menschen bereit sind, etwa bei Wahlen diejenigen zu unterstützen, die verlässlich und ohne das groß zu verheimlichen für eine Verschlechterung der Verhältnisse sorgen werden. Nicht nur beim Klimaschutz, wo die Verhältnisse ohne dies schon bislang nicht besonders rosig waren. Wie es darum steht, besprechen wir bekanntlich als Science-Busters seit vielen Jahren, unter anderem in unserer monatlichen Frage- und Antwortsendung auf Radio FM4, fragt die Science-Busters live alles rund ums Klima. In Ausgabe 85 des Science-Busters Podcasts gibt's einen Mitschnitt der Sendung vom 11. Dezember 2023. Wie immer produziert gemeinsam mit der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und gemeinsam mit dem Astronomen Florian Freistetter und Andreas Jäger, Meteorologe und Moderator und Wissenschaftskommunikator, habe ich unter anderem besprochen, welche Partyspiele man am Hüttenabend einer Klimakonferenz spielt, welcher Christbaum am nachhaltigsten ist, ob warmer Hansel das Lieblingsgetränk in der Klimakrise sein wird, wo es den besten Hummus ohne Tahini gibt und ob die Bambusstaude die Kastanie im Biergarten der Zukunft ablösen könnte. In der letzten Ausgabe, das war Nummer 84 des Science-Busters Podcasts, habe ich gemeinsam mit Elisabeth Oberzaucher und Thomas Brudermann unter anderem erörtert, wie sinnlos untergenützte Tiefgaragen sind, ob wir das Klima überhaupt retten können, wieso viel seltener was schief geht, als wir glauben, wie man aus der Resignationsfalle rauskommt, ob wir eigentlich mehr Rollmaterial brauchen und warum sich die Zuggesellschaften dauernd für Verspätungen entschuldigen, aber sich niemand für einen Stau auf der Straße entschuldigt. Aber jetzt zurück in den Hochadvent 2023. Zurück in jene goldene Zeit, als Österreich noch ein einfaches Autoland war, in dem man noch keine Bagger gebraucht hat, um von Muren verschüttete Bagger zu bergen, mit denen man eigentlich eine von Muren verschüttete Straße reparieren wollte.
FM4 Podcast.
FM4
Science Busters.
Martin Puntigam, dein Wissenschaftsteam und deine Fragen.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 31 von Frag die Science Busters. Heute am 11. Dezember 2023. Morgen endet die Klimakonferenz COP28 in Dubai. Heute ist also quasi Hüttenabend und da wird sicher hoch hergehen. Der Scheich hatte bekanntlich geladen, der Klimaforscher Hans-Jörg Schellenhuber hat über ihn gesagt, man sollte einem Drogendealer nicht zum Therapeuten von Süchtigen machen. Und wenig überraschend, wie es ausschaut, hat er doch recht behalten. Auch darum wird es sich in der kommenden Stunde drehen, wenn wir unter anderem beantworten, wird warmer Hansel das Lieblingsgetränk in der Klimakrise? Wie macht man erstklassigen Humus ohne Tahine? Und welcher Christbaum ist am klimafreundlichsten? Lebend, aber Einweg, im Topf oder aus Kunststoff? Die Headliner der Sendung mit mir im Studio am Königlberg, Florian Freistetter, Astronom. Hallo.
Hallo.
Und zum ersten Mal bei uns dabei Andreas Jäger, Meteorologe und Moderator, Wissenschaftskommunikator. Hallo.
Guten Morgen. Also Nachmittag, Entschuldigung.
Ja. Ihr seliger Produzent der Sendung, Rainer Springer-Schmidt, perlend am Telefon, Anna Deiretzbacher. Wir starten mit Musik. Unter 0800 226 996 kann man inzwischen anrufen und dann kosten wir vom Schaum.
FM4.
Science Busters.
Live. Alles rund ums Klima.
Florian, ihr habt gemeinsam, Claudia Frick und du, die ja schon in Frag die Science Busters zu Gast war und im Februar, am 12. Februar wieder dabei sein wird, ihr habt Folge 100 eures Klimapodcasts abgefeiert. Da habt ihr zuerst den ganzen Sachstandsbericht durchgeackert bis Folge 70, glaube ich. Jetzt sind 30 Folgen danach. Habt ihr bei Folge 100 die Korken knallen lassen und euch gegenseitig erzählt, wie es euch so geht oder warum es gegangen?
Na, erzählt, wie es uns geht, haben wir vorher schon. Und wir haben probiert, die Korken knallen zu lassen. Aber wenn man sich mit dem Klima beschäftigt, dann stellt man meistens fest, dass es nicht so ein Feierthema ist. Aber wir haben das insofern gelöst, als dass wir uns in Folge 100 mit Partygetränken beschäftigt haben. Vor allem mit dem Bier. Also wir haben uns angeschaut, was in Zukunft mit unserem Bier passieren wird.
Und es wird auch besser, weil es ja wärmer wird und da gibt es ein besseres Bier.
Der warmes Bier ist, glaube ich, selten besser. Aber in dem Fall haben wir festgestellt, dass erstens mal das Bier teurer werden wird in Zukunft, weil natürlich auch die Landwirtschaft sich verändert durch die Extremwetterereignisse. Also diese Prognose, die da für den Welthandel quasi beim Bier gegeben wurde in einer Studie, sagt zum Beispiel für Österreich, dass der Konsum um 18 bis 60 Flaschen sinken wird. Je nach Klimazukunft.
Aber nicht nur für Österreich, sondern pro Kopf, oder?
Pro Kopf, pro Jahr, genau. Also 60 Flaschen, 260 übrigens ist der aktuelle Stand, Flaschen pro Kopf pro Jahr. Also es wird sinken, es wird teurer werden und es wird auch nicht mehr so schmecken, wie wir es gewöhnt sind, weil der Hopfen sich durch die Erwärmung verändern wird. Mhm. Der wird weniger hopfig schmecken, der Hopfen, und dann wird das Bier auch anders schmecken.
Aber was heißt anders, besser? Leute, die jetzt Bier grauslich finden, haben eine Chance, dass es in Zukunft besser wird?
Möglich. Leute, die gern irgendwie so Craft-Bier trinken, also wirklich das sehr bittere, hopfige Bier, die werden in Zukunft schon müssen, wie sie es irgendwie zusammenkriegen, weil so wird der Hopfen nicht mehr funktionieren. Die Hopfenernte selbst wird Schwierigkeiten kriegen. Also ja, Bier ist eins von vielen, vielen Dingen, auf das die Klimakrise eine Auswirkung haben wird. Oder sagen wir mal, die Klimakrise hat eher auf alles Auswirkungen, also auch aufs Bier.
Was macht das genau, das Bier weniger bitter?
Naja, du hast im Bier den Hopfen. Der Hopfen macht da Alphasäuren, der produziert die, und die machen gerade diesen typischen Hopfengeschmack. Also das, was im Bier typischerweise nach Bier schmeckt. Jetzt kann man Bier natürlich auch anders machen. Also es gibt auch Bier, das sehr, sehr malzig ist, so ein süßeres Bier, aber halt auch herbere Biere. So gerade die ein bisschen so, weiß ich, diverse norddeutsche Biere, die ich jetzt kenne, die so schmecken, oder eben diese ganze Craft-Biere. Und diesen Geschmack wird man so nicht mehr reinkriegen, weil bei ganz vielen Biersorten ist es ja auch schon so, dass die Hopfenaromen wirklich komponiert werden. Also da kann man wirklich unterschiedlichste Aroma-Hopfen, die dann zusammengestellt werden, ein bisschen so, ja, fast wie beim Wein, wenn man ein Cuvée mischt, so werden da die Hopfenaromen kombiniert. Und ja, und diese Aromen wird es dann alle in der Form nicht mehr geben. Also man kann da vermutlich mit Gentechnik dran basteln. Also es gibt auch schon Leute, die haben Hefe so gentechnisch modifiziert, dass die Hefe selbst das Hopfenaroma produziert, ohne dass Hopfen dabei sein muss. Aber ob das im großen Maßstab funktioniert, weiß man auch noch nicht. Also das Bier wird sich auf jeden Fall ändern, und wie wir dann trinken werden, wird sich zeigen, auch ob wir einen Biergarten haben. Die sind ja auch unbedingt nicht die Orte, die die Klimakrise gut überstehen werden. Die ganzen Kastanienbäume, die da die klassischen Biergarten ausmachen. Vielleicht sitzt man dann irgendwo unter Bambusstauden und trinken unser weniger hopfiges, teures Bier in Zukunft.
Aber da wird auch weniger gerülpst. Das ist dann auch CO2-neutral, oder?
Ja, ich glaube, das Rülpsen ist ein sehr, sehr geringer Einfluss, vor allem weil das, was wir rausrülpsen, wir vorher eingeatmet haben, also das immer so oder so CO2-neutral.
Ist die Bierproduktion eigentlich klimafreundlich einigermaßen, oder wird da eh so viel rausgeblasen, dass man froh sein kann, dass weniger Bier getrunken wird?
Naja, es ist halt Landwirtschaft, und Landwirtschaft kann man klimafreundlich gestalten oder man kann sie sehr, sehr unfreundlich gestalten. Also das kommt drauf an, weil man braucht ja irgendwie die Gerste zum Beispiel fürs Bier, und die wird ja nicht nur fürs Bier hergestellt, die wird ja auch für andere Sachen verwendet, und ja, die Klimafreundlichkeit des Biers hängt dann quasi von der Klimafreundlichkeit der Landwirtschaft insgesamt ab. Und natürlich hat Bier wie jedes andere Konsumprodukt die ganzen anderen doch CO2-Wirkungen mit dranhängen. Also wenn ich mir mein Bier, mein Lieblingsbier, immer kistenweise aus den USA einfliegen lasse, dann ist das was anderes, als wenn ich es von der Brauerei nehme, ankaufe. Also da hat man die gleichen Problematiken. Oder die Glasherstellung für die Flaschen zum Beispiel, ja, der generelle Transport überall. Es gab auch Leute, die haben schon probiert, Pulverbier quasi zu erfinden, dass man einfach nur noch mit Wasser aufgießen muss, Tablettenbier, damit man ja sich da den Transport ein bisschen weniger, dass der Transport ein bisschen weniger aufwendig wird, weil das Gewicht macht eine große Menge aus. Aber wird sich auch nicht durchsetzen.
Das Tablettenbier, das ist das, was man erst sehr spät auf der Party kredenzt, wenn die Geschmacksknospen und die Gehirne schon betäubt sind.
Ja, aber wie gesagt, wir schauen mal, wie die Zukunft werden wird. Dann können wir uns im Bambus-Biergarten das Tablettenbier einwerfen.
Und wenn jemand sagt, Bier ist mir eh wurscht, dann trinke ich halt Wein.
Kann man auch machen. Der Wein, zumindest in manchen Anbaugebieten, wird sogar noch besser werden. Der Bordeaux zum Beispiel hat die Wissenschaft festgestellt, wird besser werden in Zukunft. Allerdings auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann kann man dann in der Bordeaux-Anbauregion gar nichts mehr anbauen. Und dann hört er auf, gut zu werden. Aber wenn man sich jetzt rein nur den CO2-Fußabdruck anschaut, was bei der Produktion hergestellt wird, dann ist Bier tatsächlich am günstigsten. Dann folgt Schnaps und Wein ex aequo, allerdings nur aufs Volumen bezogen. Also ein Liter Bier ist besser als ein Liter Wein oder ein Liter Schnaps. Aber wer trinkt schon einen Liter Schnaps? Also wenn man es auf den Alkoholbehalt bezieht, dann ist der Schnaps deutlich besser, solange man keinen Liter davon trinkt. Sollte man nicht machen, egal aus welchen Gründen.
Das heißt, ein Teil zum Desinfizieren der Türschnallen verwenden und den Rücken einreiben, den Rest trinken, dann ist man klimafreundlicher, als wenn man Bier trinkt.
Das freut mich.
0800 226 996 ist die Festnetztelefonnummer. Wir lassen wieder musizieren und hören uns in wenigen Minuten wieder.
Alles rund ums Klima. Deine Frage an die Science Busters via WhatsApp. 0664 828 4444.
Bier wird teurer werden und weniger hopfig, sagt Florian Freistetter, indem er den Wissensstand referiert. Das heißt, es gibt weniger Becks, aber es gibt dafür mehr Becks. Andreas Jäger, was gibt's da mehr?
Ja, der Unterschied zwischen Becks und Becks ist, das eine ist mit CK, das andere ist mit CC. Und Becks heißt Bioenergy Carbon Capture and Storage. Also sozusagen die Idee, das Verbrennen von Biomasse damit zu verbinden, dass man aus dem Schlot, also Abgasfahren ist, sozusagen das CO2 rauswäscht und dann somit auffängt, das CO2 verpresst und am besten typischerweise hat man die Idee, das in den Boden zu pressen. Ja.
Aber rauswaschen, das klingt so reinlich, das ist ein chemischer Vorgang, oder?
Braucht man wahrscheinlich schwer chemischer Vorgang, irgendwie mit Aminsäuren, mit Aminwäsche nennen sie das. Also ich bin da kein Chemiker, aber ganz ein schwer chemischer Vorgang, richtige scharfe Säuren. Man braucht sehr viel Wasser, man braucht viel Energie und viel Wasser.
Also es klingt nach einer Lösung gegen die Klimakrise, ist aber in Wirklichkeit mehr Ausrede oder ist es was wir irgendwann einmal brauchen werden können?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir es brauchen können. Die Frage ist, wie wir es betreiben. Wenn wir sozusagen reine Energieplantagen machen, finde ich es absoluter Horror. Wenn wir jetzt
also Energieplantagen wird man pflanzt, pflanzen, um sie dann zu verbrennen, um dann chemisch und energetisch aufwendiges CO2 rauszuholen.
Dann kannst du Energie gewinnen und das CO2 nimmst raus. Das wäre die Idee dahinter. Ist allerdings der Flächenbedarf, es gehört für mich nicht so irgendwie wahnsinnig vernünftig. Aber wir haben ja sehr viele Bioabfälle, die wir sowieso haben. Also wenn du jetzt einen Stuhl machst oder einen Tisch, dann ist einmal 5/6. Also wenn das Brett ist, musst du 5/6 Bretter vorstellen, die Abfallholz sind. Also aus denen man zum Beispiel Pellets oder so Sachen macht. Und wenn man sozusagen das CO2 auffangen könnte und verpressen und das wird energetisch Sinn machen und dann im Boden tun, dann könnte es ja eventuell klappen. Ja.
Aber diese Abfälle muss man transportieren erst dorthin, wo man es dann rausfangen kann.
Ja, du müsstest dort, wo ein Sägewerk ist, müsstest das quasi daneben machen. Mhm. Ja. Das ist das eine. Aber es gibt ja noch, das ist die Frage, ob das wirklich gut funktioniert. Aber es gibt noch etwas, was absolut abstrus ist, meiner Meinung nach. Das ist DAC. Das ist DAC und CCS, oder? DAC und S. Das ist Direct Air Capture und dann Storage. Also, dass du es direkt aus der Luft nimmst. Du nimmst es nicht aus einem Schornstein, wo du ganz viel CO2 drin hast, sondern du nimmst es aus der Luft. Und wir haben ja von 1 Million Luftteilchen, die wir da atmen, sind jetzt an der freien Atmosphäre, da ist ein bisschen mehr, sind es 420 CO2-Teilchen. Also, das ist wahnsinnig dünn da. Ja. Also, wenn ich von CO2 leben müsste, wie von Sauerstoff, würde man alle sofort ersticken. Das ist ja ganz klar. Das heißt, ich muss wahnsinnig viel Energie aufwenden, um überhaupt einmal zu diesen CO2-Teilchen zu kommen, weil es so wenig in der Luft sind. Und das ist energetisch. Die alle schwärmen davon, weil sie es verstehen. Mhm. Auch die Politiker. Sie lieben es heiß, weil sie es verstehen. Ach, dann nehmen wir es aus der Luft. Ne? Und das ist aber, es ist wirklich ein Schwachsinn. Es ist wirklich
wahnsinnig. Das ist so wie der alte dumm. Witz. Was gibt's zum Essen? Luftgulasch mit Papierknödel. Das ja. ist quasi das Konzept.
Das ist das Konzept. Es ist einfach, das ist energetisch zu den Becks noch einmal. Mhm. x-fach aufwendiger, weil die einen, wenn es wenigstens aus dem Abgas rausnehmen, hm. und der eine sucht es in der Luft, ja, das ist komplett krank.
Und da muss man es ja, das sind ja alles Capture, Einfangern und Speichermethoden. Ja. Wo würde man das denn hinspeichern? Was würde mit dem CO2 passieren?
Das würde man in den Boden speichern, zum Beispiel in alte Erdgaslagerstätten. Mhm. Also die Idee dahinter, die Geologen verkaufen einem das so, die sagen das so, das ist ja, diese Lagerstätten sind ja über Jahr, viele Jahrmillionen dicht gewesen. Mhm. Ja? Also nur dort, es kann sich nur dort Erdgas, CO2, Öl, es kann sich nur das Zeug, kann sich nur dort sammeln, wo es sozusagen wirklich dicht ist. Ja? Ein Dom muss das so vorstellen, der ganz dicht ist. Und wenn den dann, habe ich vielleicht sogar einen Überdruck, wenn den anbohr, drückt es alles raus. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Idee ist einfach, da habe ich eh so dichte Dome sozusagen, mhm. und da presse ich es einfach wieder runter. Mhm. Das passiert ja jetzt schon. Wir tun ja russisches Gas zum Beispiel irgendwo bei Salzburg zwischenlagern. Das machen wir schon. Wir haben ja für viele Monate Erdgas dort gespeichert. Mhm. In der Tiefe. Das also technisch funktioniert es. Wie risikoreich es ist, ist halt die Frage.
Und sind diese Speicher schon sofort einsatzbereit oder ist das wieder so eine Lösung, wo man sagt, ah, das ist eine urgute Lösung, aber in Wirklichkeit, selbst wenn man Vollgas dran arbeiten wird, wäre es erst in 5 bis 15 Jahren fertig?
Ja, also man müsste jetzt anfangen, diese Lagerstätten zu suchen, zu testen, dauert 5 bis 10 Jahre. Die Norweger haben es ja schon gemacht. Mhm. Die können das ja schon. Bei uns, wir hätten genug, sagen die Geologen, genug solche Lagerstätten. Wir könnten alles, unser CO2, könnten wir wunderbar bei uns in Österreich verpressen. Mhm. Aber es ist noch ein kleines Problem, es ist verboten. Also wir dürfen noch, unser Gesetz erlaubt es noch nicht, CO2 in den Boden zu pressen.
Ja, aber eine Gesetzesänderung ist jetzt nicht das große Problem, sondern die 5 bis 10 Jahre, die halt nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, aber es wäre im Vergleich zu anderen technischen Lösungen sehr schnell.
Aber es gibt ja schon Lösungen, die schon fertig sind. Die wären natürlich besser.
Ja. Ja, zum Beispiel Photosynthese, das funktioniert schon relativ lang.
gibt auch andere Möglichkeiten, die kulinarisch klingen, aber gar nicht in erster Linie kulinarisch sind. Hummus, damit beschäftigen wir uns nach der nächsten Musik. Und 0800 226 996 ist unverändert bis dahin die Telefonnummer.
FM4, frag die Science Busters. 0800 226 996.
Ja, Paul schickt uns eine Nachricht auf WhatsApp und bedankt sich, nämlich sagt, vielen lieben Dank für die vernünftige Aufklärung zum Carbon Capture. Ich beschäftige mich im Physikstudium schon länger mit dem Thema und die breite Öffentlichkeit denkt, das wird uns retten. Das erste Mal, dass ich realistische Öffentlichkeitsarbeit dazu höre.
Sehr gern, Paul. Ja, ob es das erste Mal war, dass es in der Öffentlichkeit ist, wahrscheinlich nicht. Aber natürlich machen wir das gern. Der Fabian ist im Auto unterwegs und soll sich aufs Autofahren konzentrieren. Danke aber für seine Frage. Er fragt nämlich, wie schaut der Stundenplan für die Kipppunkte aus? Wann ist es das nächste Mal soweit? Markus Watzak hat im Oktober gesagt, man soll es eher als Kippflächen vorstellen. Da passiert eine Zeit lang was und irgendwann ist es zu spät. Also nicht so nächsten Donnerstag kippt der erste Kipppunkt, sondern das ist ein dynamischer Vorgang. Aber wie kann man sagen, wie ist der Weltuntergang zeitlich eingeteilt?
Naja, einen exakten Ablaufplan gibt's nicht dafür. Aber ein Kipppunkt oder Kippsystem, je nachdem, wie man es nennen will, ist halt ein Prozess, der, wenn er einmal stattgefunden hat, kaum mehr rückgängig gemacht werden kann. Ja, also wenn man zum Beispiel sich vorstellt, dass jetzt das grönländische Eisschild abschmilzt, das kann vergleichsweise schnell gehen, sowas. Das kann in ein paar Jahrhunderten oder noch schneller passieren, je nachdem, wie die Welt gerade ausschaut. Aber bis sich so eine kilometerdicke Eisschicht wieder bildet, das dauert Jahrtausende oder Jahrzehntausende. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das grönländische Eisschild abgeschmolzen ist, dann können wir noch so viel CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen und noch so klimafreundliche Gesellschaften und Wirtschaften entwickeln. Es wird trotzdem wieder Jahrzehntausende dauern, bis das Eis sich wieder gebildet hat. Und genau das sind eben diese Kipppunkte, die im Laufe der Zeit identifiziert worden sind. Vorgänge, Prozesse im dem globalen System, die, wenn sie einmal stattgefunden haben, kaum rückgängig gemacht zu werden. Und vor ein paar Tagen eigentlich erst ist da ein neuer Bericht erschienen, wo hunderte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daran gearbeitet haben, sich mal wirklich alle möglichen Kipppunkte genau anzuschauen und deren Zustand auch anzuschauen. Und sie haben festgestellt, dass 5 der, glaube ich, insgesamt über 20 Kipppunkte kurz davor stehen, ausgelöst zu werden, wenn man so will.
Was eine sehr schlechte Nachricht ist in Wirklichkeit.
Genau. Sehr, sehr schlechte sogar, ja.
Das sind eben genau die das grönländische Eisschild, das westantarktische Eisschild.
Ich muss jetzt einmal kurz, bevor die Leute glauben, also es ist das Eisschild, wenn man nach Grönland kommt, ich sage, es ist der Eisschild, ja. aber es geht ums Eis.
Ja. Ich sage mir, ja, kommt auf an, was sagt, ich bin das aus der Englischen gewohnt, da gibt es kein der oder das. Aber jedenfalls, das Eis, das auf Grönland drauf liegt, ja, genauso wie das Eis, das auf der Westantarktis
ist. Sind immer noch so 3 Kilometer oder so. Also es ist wirklich, wirklich viel Eis.
Aber ein Schild wäre halt, da steht Grönland, das Schild bezeichnet den Schild.
Die Leute verstehen, worüber ich rede, auch ohne die grammatikalische Korrektur vom Herrn Puntigam. Aber die sind tatsächlich kurz davor, wirklich, also kurz davor jetzt im Sinne von, das kann in ein paar Jahrzehnten schon so weit sein, dass dieser Kipppunkt erreicht sind. Das heißt, dann ist dieses Eis so weit weg, dass es auch so schnell nicht mehr wiederkommt. Dann haben wir noch einen weiteren Kipppunkt bei den Korallen, also die Warmwasserkorallen auf der Welt. Die sind im Wesentlichen fast schon gekippt. Also wenn die weg sind, das kommt auch nicht mehr so schnell wieder. Und jetzt denkt man sich, Korallen, ist immer wurscht, sieht man eh nicht aus, wenn man taucht. Aber die sind halt die Grundlage der marinen Ökosysteme, der Nahrungskette. Also wenn die weg sind, das ist auch nicht unbedingt super. Das trifft uns dann auch. Dann gibt es noch einen Kipppunkt beim Permafrost. Manche Permafrostregionen sind schon so weit aufgetaut, dass sie kurz vom Kippen sind, und die nordatlantische Umweltströmung, das ist so eine großräumige Meeresströmung, wo der Golfstrom ein Teil davon ist, und wenn die aufhört so zu strömen, wie sie es jetzt tut, ja, dann hat das auch Auswirkungen auf wahnsinnig viel, aufs Wetter, wo der Meteorologe gleich mehr erzählen kann vermutlich, und auf die Landwirtschaft genauso, weil die hängt ja vom Wetter ab. Also das sind 5 Kipppunkte, wo man jetzt nicht sagen kann, nächstes Jahr ist soweit, aber dieses 1,5-Grad-Ziel haben wir nicht aus Spaß ausgesucht, sondern weil das ungefähr eben ein Wert ist. Wenn wir den überschritten haben, dann ist das Kippen deutlich wahrscheinlicher. Und ja, da ist es halt dann schon quasi soweit.
Und was der Watzak mit der Markus mit der Fläche gemeint hat, das ist wahnsinnig schwer, das zu fassen. Also wir haben bei Methan zum Beispiel, wir haben eine ständige Methanzunahme, dann hatten wir so ein Plateau um 2000, da haben wir gedacht, jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. Und jetzt hat es wieder zugenommen. Mhm. Da haben wir vor allem immer über die Permafrostböden geredet. Mhm. Ja, wenn die auftauen, dann setzt die Zersetzung ein, CO2, Methan, haben alles in der Luft. Mhm. Und jetzt kommen sie drauf, dass wahrscheinlich in tropischen Sümpfen sehr viel frei geworden ist, weil man sich nicht erklären kann, wo das ganze Methan herkommt. Also das Ganze ist sehr komplex. Wir hasardieren da. Es ist wirklich ein Hochrisikospiel, das wir spielen. Mhm. Und das Thema Kipppunkt bedeutet auch, dass sozusagen wirklich, es kann 1-2 Zehntel sein, mehr oder weniger, die ausmachen, ob der Permafrost jetzt wirklich in Kanada oder in Sibirien wirklich auftaut.
Also das ist eines der großen Probleme, wenn man sagt 1-2 Zehntel% in ein paar Jahrzehnten, dann klingt das harmlos, ist aber schon praktisch vor der Tür und extrem gefährlich.
Ja, und wir wissen natürlich nicht, wie nah dran wir an diesem Kipppunkt sind. Aber mit ein bisschen Pech, weil jetzt bei Grönland ist nicht ganz klar, ob wir den schon überschritten haben, oder meines Wissens.
Ja, also das ist einer von den Punkten, wo es halt
genau, dann noch nicht klar ist. Man nicht wissen,
Und darum ist es auch wichtig, wenn es heißt, wir haben das 1,5-Grad-Ziel verfehlt zum Beispiel, was dann medial gern verbreitet wird als große Nachricht, und weil es eine große Nachricht ist, aber dann schließen viele aus solchen Nachrichten, ja, dann ist eh schon wurscht. Mhm. Aber es ist halt gerade nicht wurscht. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel verfehlen, dann müssen wir das 1,6-Grad-Ziel einhalten. Wenn wir das verfehlen, dann müssen wir das 1,7-Grad-Ziel einhalten, weil wirklich jedes Zehntel, jedes Hundertstel zählt. Im globalen System kann das einen dramatischen Unterschied machen.
Was bei die borealen Nadelwälder, wir haben in den letzten Jahren wirklich verstärkt, in den letzten 10 Jahren, immer in Russland, in Kanada brennen Wälder, das ist unglaublich. Ich glaube, in Kanada haben die Waldbrände so viel CO2, wie das ganze Land übers Jahr macht, verursacht. Das ist wirklich, also ein unglaubliches, ich weiß nicht, ob die Zahl wirklich genau stimmt, aber es ist richtig viel CO2 in die Luft gegangen. Und das ist auch ein System, das unter Umständen gerade am Kippen ist, dass uns diese Wälder wegbrechen.
Und diese Atlantikströmung hat ja ein sehr schönes Akronym, das es in die Schlagzeilen schaffen könnte. Das nennt man ja Amok, oder?
Stimmt.
Also wenn die Welt Amok läuft, dann sind die Kipppunkte überschritten.
Ja, ja. Wenn man das so Boulevardesk ausdrücken will, ja,
mein
gerne.
Fachgebiet, ja, gerne.
Und davor kann's nicht lassen.
Und davor sollten wir ordentlich bremsen. 0800 226 996. Unverändert die Telefonnummer, wenn wer anrufen möchte. Es wird wieder musiziert, bis in wenigen Minuten.
Fragt die Science Busters. Alles rund ums Klima. 0800 226 996.
Ist exakt die Nummer, die der Peter gewählt hat, und er hat eine Frage rund um Holzkohle. Hallo Peter.
Hallo liebe Science Buster Teams.
Hallo.
Und zwar, man liest immer wieder in den Medien, wenn man so ein bisschen energieaffin ist, dass es ja ein großer Renn ist, jetzt auf Pellets und auch Hackschnitzeln Kraft-Wärme-Kopplungen zu machen und auch damit also quasi Biostrom zu erzeugen. Und da bleibt ja so ein holzkohleartiger Rückstand übrig. Und viele Hersteller werben ja damit, dass da mehr CO2 eingespeichert wird, wie was ursprünglich enthalten ist. Das ist die Frage, stimmt das oder ist das ein Thema oder ist das ernst zu nehmen?
Andreas Jäger, bitte.
Pflanzenkohle ist ein Riesenthema, das ist ein ganz heißes Thema gerade, aber diese Geschichte stimmt so nicht. Also wenn ihr das so, wie das normalerweise gedacht ist, wenn ihr ein Biomassekraftwerk habt, da bleibt keine Pflanzenkohle übrig, das brennt wirklich runter bis zur Asche. Also da wird sämtlicher Kohlenstoff sozusagen umgesetzt und dann geht als CO2 in die Luft.
Der dann gecaptured wird.
Ja. Naja, der im Stück Holz drin war, der geht zur Gänze wieder raus, dann ist die Heizung überhaupt erst effektiv. Mhm. Weil eine Heizung ist schlechtes Lagerfeuer, da hast du die Holzkohle, weil da hast du eine schlechte die Verbrennung mit zu wenig Sauerstoff und dann bleibt da wirklich Holzkohle übrig. Und Holzkohle oder Pflanzenkohle, weil ich kann, man sagt Pflanzenkohle, weil ich kann aus allem, ich kann aus Getreidestroh, ich kann aus jeder Biomasse, aus Klärschlamm, kann ich am Ende Holzkohle, also Pflanzenkohle rausholen über Pyrolyse. Und der Vorteil ist, dass dieser Kohlenstoff inert ist, der ist stabil. Das heißt, er wird über viele, viele Jahrhunderte nicht abgebaut. Den kann ich, wenn ich das auf den Boden schmeiße, dann bleibt er da liegen. Und die Idee ist, dass ich sozusagen, wenn ich jetzt die Verbrennung vorher schon aufhöre, das kann man machen, das ist eine ganz alte Technik, haben die Köhler früher schon gemacht. Also wenn ich sage, ich verbrenne nicht 100%, sondern ich verbrenne, ich sage jetzt mal Hausnummer 80% meiner Energie und die restlichen 20% des Kohlenstoffs sind verkohlt, dann ist der stabil inert, der war vorher als CO2 in der Luft, jetzt ist er plötzlich fester Kohlenstoff, den ich nur zerstören kann, indem ich ihn verbrenne.
Also wenn man grillt, dann ist wieder vorbei damit.
Exakt, das ist der Punkt. Mhm. Aber er ist so, dadurch, dass es hoch rein ist, also er ist ziemlich rein, ja, also 80% oder so ist das Kohlenstoff, und der wird von Mikroben und von Bakterien nicht zersetzt. Der ist wirklich rein, ich kann ihn nur durch Feuer zerstören. Und das heißt, wenn ich den auf die Felder bringe, natürlich muss ich ihn vorher aufladen mit Nitraten, also das ist eine ganz komplizierte Geschichte, kann ich, was die Indianer im Amazonas gemacht haben, ich kann theoretisch Terra Preta machen. Mhm. Die haben sich im Amazonas Schwarzerde, fruchtbarste Schwarzerde aufgebaut. Über Jahrtausende haben die das gemacht. Die haben das einfach beherrscht. Mhm. Und das wäre eigentlich eine große Lösung der Klimafrage. Also eine der Lösungen. Mhm. Also Pflanzenkohle ist ein Thema, aber in diesen normalen Kraftwerken wird es noch nicht so angewendet. Also die verbrennen es einfach runter bis zur Asche. Du hast ja dann, keine Ahnung, ein paar Kubikmeter Pellets und dann bleibt ein Aktenkoffer Asche übrig. Da ist keine Pflanzenkohle dabei.
Na, spannend auf jeden Fall. Also wenn ich da noch ein bisschen drehe, so wie ein Diamant.
Ja, wahrscheinlich. Wir gehen, ja, wieso nicht? Ja. Ich bin kein Chemiker.
Das heißt, da müsste man dann...
Da sieht schon wieder einer, die Dollarzeichen.
Neben den Sägewerken muss man die Capture-Anlagen aufbauen. Den
der Peter überlegt, ob
einen Diamantenhändler ansiedeln.
Ich weiß nicht, ob es das vor Weihnachten ausgeht, Peter. Gell?
Ja. Nein, das ist ein langfristiges Geschäft.
Okay, danke vielmals, Peter, für deine Frage. Und danke, gute Fahrt. Ich glaube, du bist dann auch unterwegs. 0800 226 996 ist weiterhin die Telefonnummer, und da, wenn man uns erreichen kann, es gibt wieder Musik und danach wieder uns.
Deine Frage an die Science Busters via WhatsApp 0664 828 4444.
Weihnachten ist bei vielen Menschen aus mir wenig nachvollziehbaren Gründen beliebt, aber es ist eben so, und viele Menschen backen, das ist sehr energieaufwendig, viele Menschen setzen sich zusammen, das kostet die Menschen oft Energie. Zum Beispiel, wenn man im Kreise der Familie Verwandte trifft, die man Monate, Jahre oft nicht getroffen hat, oft aus guten Gründen Jahre nicht getroffen hat, da gibt es manchmal seltsame Verwandte, dann kommt vielleicht das Gespräch aufs Klima und dann kommt ein Onkel, eine Tante, ein wer auch immer in der Familie und sagt, da gibt's aber diese norwegische Studie von der Statistik und die sagt, der Mensch hat mit dem Klimawandel gar nichts zu tun. Florian Freistetter, was macht man dann?
Ja, die Wahl der Weihnachtsfeier nochmal überdenken, aber wenn es jetzt wirklich jetzt nicht Ziel des Abends ist, sich mit der Verwandtschaft zu streiten und wenn die Verwandtschaft, die sowas äußert, eine Verwandtschaft ist, mit der man vielleicht in Zukunft auch noch Kontakt haben will, dann kann man sich überlegen, wie man sinnvoll mit der diskutiert. Also man kann auch einfach probieren, das zu ignorieren und sich mit irgendeinem Glühwein und ein paar Keksen in die Ecke verziehen. Aber wenn man wirklich argumentieren will, dann kann man sich anschauen, was es mit dieser norwegischen Studie auf sich hat, die tatsächlich in den letzten Wochen immer wieder durch die Medien und vor allem durch die Medien gegangen ist, die glauben, dass die Medien sind, aber keine Medien sind. Mhm. Die ganzen Internetseiten, die einschlägigen WhatsApp-Gruppen, da ist diese norwegische Studie aufgetaucht. Da wird behauptet, dass das offizielle Statistikinstitut Norwegens eine Studie, eine Wissenschaft wissenschaftliche Studie veröffentlicht hat, in der gezeigt wird, dass der Klimawandel erstens nicht stattfindet und zweitens schon gar nicht menschengemacht stattfindet. Mhm. Klingt alles sehr beeindruckend, vor allem wenn man nur irgendwelche komischen Schlagzeilen teilt. Wenn man sich anschaut, was wirklich passiert ist, dann ist es weder eine wissenschaftliche Studie, noch ist es eine wissenschaftliche Studie vom norwegischen Statistikinstitut, sondern es ist ein Papier, das zwei pensionierte Mitarbeiter dieses Instituts geschrieben haben, und aus diversen Gründen dürfen Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter Texte auf der Homepage veröffentlichen.
Also es wäre ein Forumbeitrag, ist es im Wesentlichen.
Naja, es schaut schon so aus wie ein wissenschaftlicher Beitrag, ein bisschen mehr ist es schon, aber wie gesagt, es ist keine wissenschaftlich begutachtete Arbeit, nichts, was man normalerweise als Wissenschaft akzeptieren würde. Und wenn man sich anschaut, was drinsteht, dann hat es mit Wissenschaft auch nichts zu tun. Also was da zum Beispiel gemacht wurde, war, die haben Wetterdaten sich angeschaut von Stationen, die allerdings nur in den USA und in Europa stehen, decken, glaube ich, nur 20% der Erdoberfläche ab. Die Meere sind überhaupt ignoriert worden. Also was, wenn man globale Erwärmungen betrachten will, sowieso keinen Sinn macht. Und dann ist die Statistik auch sehr, sehr seltsam. Also wer möchte, kann da zum Beispiel auf der Seite der APA entsprechende Informationen finden, weiterführende. Aber jetzt kurz zusammengefasst, haben die sich das globale Wetter eben nicht statistisch global angeschaut, sondern Station für Station einzeln. Und mit deren Auswertungsmethode käme man zum Beispiel in Oslo erst dann drauf, dass da eine unerwartete Erwärmung der Erde stattgefunden hat, wenn diese Station in Oslo mehr als 50 Grad anzeigt. Also solange es in Oslo kälter als 50 Grad ist, ist laut deren Methode alles super, alles in Ordnung. Ja, und es müssten alle Stationen, die sie da drin haben, diese entsprechenden Grenzen überschreiten, damit die mit ihrer Methode feststellen könnten, dass die Erde erwärmt wird. Also es ist von vorn bis hinten unwissenschaftlich, aber ja, wie so oft macht es halt deutlich mehr Mühe, sich das Ganze anzuschauen und zu korrigieren, als es Mühe macht, irgendwie in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben, da schaut's, ich habe es euch ja gesagt, das ist alles Quatsch.
Aber diese norwegische Studie, weil ja der Norweger-Pullover Weihnachten auch sehr beliebt ist, wird die norwegische Studie auch angezogen werden, die kann man wieder vom Tisch wischen.
Die kann man gern vom Tisch wischen und wie gesagt, des Weihnachtsfriedens willen vielleicht wirklich schauen, dass man die Gespräche dann eher nicht über solche Themen führt, sondern sich lieber auf Kekse und andere nette Sachen konzentriert, wo man nicht drüber streiten kann, obwohl über Kekse können wir wahrscheinlich auch streiten.
Oder über Humus, wie angekündigt. Wir spielen noch einmal Musik und dann wenden wir uns orientalischen Weihnachtsaufstrichen zu. What's wrong with changing? Nichts ist falsch, wir müssen uns sowieso verändern, sonst verändert sich nämlich eben das Klima und die gesamte Grundlage unserer Zivilisation. Das darf man ja nie vergessen, es ist ja nicht Klimaschutz, sondern es ist in Wirklichkeit ja mittlerweile schon Menschheitsschutz, sonst können wir uns das Leben, wie wir es momentan führen, aufselchen, wie man volkstümlich sagt. Wir sind nochmal darauf hingewiesen worden, Humus. Wir haben Humus angekündigt. Mhm. Jetzt kommen wir zu Humus. Es ist natürlich ein bisschen ein fernstes Wortspiel. Es geht nicht um den leckeren Küchenaufstrich, sondern es geht um eine andere Art von Humus, die aber auch sehr günstig für uns sein kann.
Ja, es geht einfach um den Humus, auf dem alles wächst, was wir so essen, ja, also das meiste. Die Humusschicht wird total unterschätzt.
Das ist ein Teil des Bodens.
Der obere Teil des Bodens. Mhm. Also du setzt mit Mikroben und Kleinstlebewesen. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, also diesen berühmten Spruch, den Vergleich, glaube ich, jeder gehört, wenn man eine Handvoll Humus in die Hand nimmt, sind da so viele Lebewesen drin wie Menschen auf der Erde. Also da bist du bei 8 bis 10 Milliarden in einer Handvoll Humus. Und da, die Rechnung ist ganz einfach, dass da leben eigentlich immer, ich frage so einen Astrologen, eigentlich immer der Astronomen, Entschuldigung, sorry, immer Kohlenstoff basiert ist, heißt das natürlich, in dem Moment, wo ich Humus aufbaue, wird der Kohlenstoff in den Boden eingelagert, in den Humus, und der Kohlenstoff kommt natürlich aus der Luft, weil die beste Direct Air Capture Methode ist immer noch Photosynthese, die es schafft, CO2 aus der Luft zu nehmen und in der Biomasse zu binden.
Und was ist das Problem mit Humus? Haben wir zu viel oder zu wenig?
Ich weiß nicht, wie lange, ich bin jetzt kein Landwirt, aber wir verlieren weltweit immer Humus. Also die Humusschichten, die Ackerböden sind sozusagen kleiner geworden und damit ist auch CO2 in die Luft gekommen. Und der Punkt wäre jetzt, und jetzt sind wir endlich dort, wo ich hin wollte, wir müssen das wieder umkehren, wir müssen schauen, dass wir Humus wieder aufbauen, statt ihn zu verlieren, statt Böden zu verlieren, sie wieder aufbauen. Und das wäre eine sehr effektive Methode, wieder CO2 aus der Luft zu kriegen und unsere Böden fruchtbar zu halten.
Und wie baut man Humus auf?
Zum Beispiel über Kompost. Wenn du kompostierst, ja, das Ganze nicht einfach vermodern lässt, dann hast du 50% des Kohlenstoffs in dieser Biomasse, wird dann gebunden im Kompost und den auf die Felder ausbringen, dann hast du einmal schon neuen Kohlenstoff, der vorher als CO2 in der Luft war, am Acker Acker. Das Problem ist, wir müssen anders wirtschaften. Und das ist das offene, also das traut sich keiner aussprechen, aber da ich kein Landwirt bin, darf ich sagen, wir müssen die Pflüge weghauen. Also wir müssen Direkthautsaat machen. Also das Umpflügen des Bodens.
Also Pflüge wieder zu Schwertern.
Pflüge wieder zu Schwertern irgendwie, ja. Also du kannst, das Problem ist, dass du nämlich in dem Moment, wo du pflügst, Luft reinbringst, du wirbelst es halt, bringst Luft rein und damit förderst du wieder Bakterien, die aerob das Zeug zersetzen und wieder CO2 bilden. Und das ist dann am Ende der Humusabbau.
Aber das ist praktisch bei landwirtschaftlicher Bewirtschaftung, aber es ist schlecht für den Humus.
Ja, aber die andere Bewirtschaftung, die man schon lange kennt, wir müssen sowieso umstellen. Also diese Direktsaat, wo man das sozusagen in den Boden über so wie mit dem Messer ins Boden einführt, da gibt es sogar genug konventionelle Bauern, die damit unglaublichen Erfolg haben und sagen, ich muss das machen. Ich muss auch den Boden das Ganze bedeckt halten, weil der Feuchteverlust, früher hat man das alles aufgemacht und mittlerweile ist es schon zu trocken. Also im Weinviertel, da stellen immer mehr Bauern um und das ist notwendig.
Und das wird dann der österreichische Humus werden. Hoffentlich ein Exportschlager, wie der andere Humus ja ein Importschlager ist. Danke vielmals, Andreas Jäger. Danke, Florian Freistetter. Das war's auch für uns. Wenn es noch Fragen gibt, bitte an sciencebusters.fm4@orf.at oder die Social Media Kanäle von FM4. Danke vielmals und gesund bleiben. Das war Ausgabe 85 des Science Busters Podcasts. Am Ende, wie immer noch, die Zeiten der Parteienverkehre der Science Busters. Unsere Sommerpause geht zur Rüste, wie man vor 1,5 Jahrhunderten gern gesagt hätte. Live-Auftritte der Science Busters im Theater gibt's also bereits in einer guten Woche wieder. TV-Spezial, wer nichts weiß, muss alles glauben. Eine besondere Show gibt's am 31.08. im Nükis Stadel im Rahmen der Kindersommerfestspiele in Herzogenburg ab 20 Uhr. Ein Abend, den es so nur einmal geben wird, eine Mischung aus bewährten und nagelneuen Nummern, die wir für unsere TV-Aufzeichnungen vorbereiten. Mit dabei in Herzogenburg werden sein Gunkel, Martin Moder, Elisabeth Oberzaucher, Peter Weinberger und natürlich ich. Am 14. September im Theater im Park in Wien und am 13. und 14. November in der Tischlerei in Melk gibt es ebenfalls TV-Spezialvorstellungen. Da steht das Line-up aber noch nicht fest. Unsere aktuelle Live-Show Planet B gibt es wieder am 29. September in Baden bei Wien, am 7. November in der Listhalle in Graz, am 18.11. unser einziger Deutschland-Termin im Herbst 2024 in den Wühlmäusen in Berlin. Am 24.11. spielen wir wieder im Stadtsaal in Wien, am 5.12. im Danubium Tulln und am 10.12. in der Bölzelhalle in Amstetten. Science Busters for Kids gibt's immer wieder digital und online im ORF Player. Analog gibt's die Show mit Martin Moder und mir das nächste Mal schon am 29. August im Augusteum Karl Neuburg. Am 31.08. im Nükis Stadel in Herzogenburg um 13 und 16 Uhr zwei Vorstellungen. Am 14. September im Theater im Park um 11 Uhr. Da gibt's nur noch Restkarten und am 24.11. spielen wir Science Busters for Kids um 15.30 Uhr im Stadtsaal Wien. Im September und November zeichnen wir, wie gesagt, neue TV-Shows auf an der Uni Graz. Tickets dafür und weitere Informationen gibt's unter sciencebusters.at/Termine. Kehr aus des Kalenderjahrs wie immer mit Bauern-Silvester- und Silvester-Shows. Diesmal am 27.12. im Landestheater Linz, am 28.12. in der Helmut-List-Halle in Graz und am 29.12. um 16 und 19 Uhr zwei Vorstellungen Bauern-Silvester im Schauspielhaus Wien. Bevor wir das Jahr auch naturwissenschaftlich abschließen, am 31. Dezember mit der Silvester-Edition 2024, dem naturwissenschaftlichen Jahresrückblick im Stadtsaal Wien. Matthias Egersdörfer und ich sind mit unserer 10 Jahre Jubiläumsshow Erlösung auf Tour endlich wieder mal gemeinsam unterwegs. Wir beginnen die 10 Jahre Erlösung am 10.10. in der Kresslesmühle in Augsburg. Am 11.10. spielen wir in Die Käse in Frankfurt. Am 12. in der Rosenau in Stuttgart. Tags drauf am 13. im Unterhaus in Mainz. Am 17.10. im Lustspielhaus München. Am 18.10. in Jakobmeier in Dorfen. 19.10. folgende Vorstellung im Scharfrichterhaus Passau und am 20.10. schließen wir die Runde in Deutschland ab im Gutmann am Dutzendteich in Nürnberg, um dann aber am 31.10.
Weltspartag im Kabarett Niedermayer mit Erlösung zu feiern und am 1. und 2. November Allerheiligen und aller Seelen im Theatercafé in Graz. Erlösung mit Austern, Revolution und Cremant. Alle Termine unter egers.de und unter buntigam.at. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die wie immer die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, wissenschaftlich rülpsen, Humus aufbauen, CO2 einfangen und verstauen, Amok verhindern, Parteien, die auf Klimaschutz pfeifen, nicht wählen und was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.